Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Der Titel der heutigen Folge: Weltsystem-Crash. Cassandra ruft? Fragezeichen. Gast: Professor Dr. Max Otte, Wissenschaftler, Publizist und Fondsmanager, Vorstand der Privatinvestor Kapitalanlage GmbH. Freue mich, dass Sie mal wieder im Studio sind, Herr Professor Dr. Otte.
Ganz meinerseits.
Sie haben ein neues Buch geschrieben. Professoren tun sowas hin und wieder. Weltsystem Crash. Das mit dem Crash würde die Masse wahrscheinlich jetzt direkt einordnen können. Wobei auch darüber müssen wir gleich nochmal in Ruhe sprechen. Aber Weltsystem Crash. Können Sie mal erklären, wie Sie auf diesen Titel gekommen sind? Und es gibt ja diese berühmte App Blinklist, wo man in kürzester Form zusammengefasst bekommt, was drinsteht im Buch. Titel und Buch, dass wir einen Einstieg haben und alle, auch diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, ungefähr wissen, worum es geht.
Ja, so viele Bücher schreibe ich ja nicht. Seit der Crash kommt, habe ich mir 13 Jahre Zeit gelassen und freue mich natürlich riesig, dass das Buch mittlerweile in der 5. Woche in der Spiegel-Bestsellerliste ist, in den Top 10 sogar die meiste Zeit. Also ich habe lange gewartet. Und jetzt geht es tatsächlich darum, und da bin ich ja nicht der Einzige, dass die ganzen Risiken, die uns eigentlich 2008 schon um die Ohren geflogen wären und durch die Niedrigzinspolitik verschoben worden sind, dass die uns eingeholt haben. Andere haben sich da auch geäußert. Nur in Weltsystemcrash gehe ich eben auch auf meinen politikwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe das ja auch gelehrt und auch promoviert in dem Bereich, dass also ich nicht nur die Krisen der Finanzmärkte, also die Überschuldung, beziehungsweise die hohen Schulden und zum Teil die aufgeblähten Assetmärkte, also das Weltfinanzsystem, mir anschaue, sondern geopolitische Verschiebungen und als drittes soziale Verschiebungen, also den Abstieg der Mittelschicht. Ich versuche tatsächlich drei große Trends miteinander in Verbindung zu bringen. Das fängt an mit dem Aufstieg Chinas und dem Abstieg der USA als ersten Trend, dem zweiten Trend Abstieg der Mittelschicht und dann eben die Risiken, die wir seit der Finanzkrise verschoben haben. Und daraus ziehe ich dann meine Schlussfolgerung, wie man sich da vor dem nächsten Crash schützt, wann er kommt was dann passieren wird.
Jetzt sehen Sie gar nicht aus wie so ein Börsenbär. Früher hatten wir ja einen, Roland Neuschel hieß der. Immer dann, wenn man mal alle warnen wollte wieder, dann hat man den Roland Leuschel vor die Kamera geholt. Jetzt könnte man ja fast sagen, Sie haben schon mal ein Buch geschrieben, der Crash kommt und jetzt Weltsystem-Crash. Sind Sie dann der nächste, der legitime Rechtsnachfolger von Herrn Leuschel?
Also der gute Leuschel, den habe ich in meiner allerersten Talkshow bei Helmut Marquardt im Jahr 2000 erlebt und ist ja auch ein Lebemann, also so depressiv war der auch nicht, der war eher auch fröhlich drauf, er hatte halt seine Marke. Nein, ich bin ja mit meinem Team zusammen, sind wir Kapitalmarktanalysten, wir sind Bottom-up-Stock- und Wertpapieranalysten und Stockpicker. Diese Makroebene, das könnte man als Overlay bezeichnen. Derivate machen wir ja nicht, aber die führt dazu, dass wir vielleicht im ersten, zweiten, dritten, vierten Gang fahren. Aber unser Geschäft ist grundsätzlich dasselbe. Ich war von März 09, das ist auch dokumentiert, bis Januar 18 voll bullish, weil man eben gesehen hat, dass die Notenbanken diesen Kurs fahren. Und seit anderthalb Jahren werde ich zunehmend bearish. Denn irgendwann zeichnet sich jetzt die nächste Krise ab. Gute Prognosen macht man selten und man sollte natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Recht damit haben. Wenn man natürlich immer Crash ruft, dann hat man ab und zu Recht. Das habe ich aber nicht vor, sondern ich habe wirklich mit dieser zweiten Crash-Prognose 13 Jahre gewartet und war ein Großteil dazwischen bullish.
Das ist der Punkt und wäre auch meine nächste Frage. Kann man es sich überhaupt leisten, das Geld anderer zu verwalten und nicht Optimist zu sein an der Börse, sondern quasi immer in der Erwartung und in der Vorsicht und der Zitterung eines Crash sich zu befinden? Ist das überhaupt möglich, diese beiden Dinge, den, ich sag mal, reißerischen Autor auf der einen Seite und den konservativ allen Verantwortung gerecht werdenden Fondsmanager auf der anderen Seite?
Naja, ich würde jetzt mal sagen, den Autor, der es auf den Punkt bringt und vielleicht etwas deutlicher herausarbeitet. Klar, als Autor muss man seine Thesen sehr deutlich formulieren. Als Fondsmanager ist man erheblich vorsichtiger. Also da ist Demut angesagt. Wir schauen nach wie vor nach unterbewerteten Wertpapieren. Wir haben einen Gang zurückgeschaltet, das heißt, wir haben etwas mehr Kasse und Liquidität, aber wir betreiben unser Geschäft wie eh und je. Als Privatperson könnte ich jetzt, wenn ich in einem vermögensverwaltenden Fonds investiert bin, vielleicht noch meinen Goldanteil erhöhen. Also es ist immer eine Frage von Maß und Mitte oder vom richtigen Augenmaß, wie Wilhelm Röpke vielleicht gesagt hätte. Es ist nie eine Frage von entweder oder, denn gerade im Kapitalmanagement kann man da sehr auf die Nase fallen. Und natürlich haben Sie recht, dass grundsätzlich Optimisten natürlich sich besser vermarkten können. Aber ich könnte jetzt einen nennen, der das Gegenteil von Roland Leuschel war, ungefähr auch derselbe Jahrgang, der natürlich mit seinem Daueroptimismus auch viel Geld verbrannt hat.
Sie meinen Heiko Thieme.
Über Kollegen rede ich jetzt nicht namentlich. Gut,
dann habe ich den Namen genannt, aber egal. Es war ja nur die Vermutung, dass Sie den gemeint haben könnten, ohne eine Wertung. Ja, jetzt gibt es diejenigen, die sagen, mit so Crash-Prognosen ist gar nicht schwer, irgendwann kommt ein Crash. Das sei so wie mit der Uhr, die stehen geblieben ist, zweimal am Tag zeigt die richtige Zeit an. Man muss nur lange genug warten. Heißt das, dass wenn man sich einen langen Zyklus anguckt, je länger ein Zyklus läuft, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt bald der nächste Crash kommt und dann kann man mit so einer Prognose kommen?
Das ist sicherlich auch was dabei. Das war bei meiner ersten Crash-Prognose tatsächlich Teil der Geschichte, denn es kam schon jemand 1989, ein Ravi Batra mit The Great Depression of 1990, ein gutes Buch. Er hatte die Unterkonsumptionsthese, er hatte also die Finanzialisierungsthese und so weiter. Das passte auch alles. Nur dann kam der nicht. Dann kam er 2000 nochmal damit raus und dann ging das alles in Overdrive. Also ich hatte schon länger das Gefühl, und wenn sich's dann zuspitzt und irgendwann, dann kann man tatsächlich vielleicht sowas eher wagen. Aber es reicht natürlich nicht. Man muss auch harte Fakten und Indizien sammeln, um dann wirklich damit rauszukommen.
Jetzt könnte man wahrscheinlich viele Anleger oder auch Börsenprofis fragen und sagen, wie beschreiben Sie einen Crash? Und dann kommt man vielleicht zu unterschiedlichen Beschreibungen. Sowohl in der Länge und Ausdauer, die sowas haben kann, als auch in der Amplitude, in der Tiefe, in der es wird.
Absolut.
Wäre auch vorstellbar, ein Salami-Crash oder so. Das Ding, was Sie erwarten, dieses Ungeheuer da, welche Ausmaße hat das vermutlich, wenn wir auf so ein Echolot uns anschauen, unter Wasser, da schwimmt das Ding schon. Wie groß ist das, was Sie da sehen?
Ja, sowas, was alle 50 bis 70 Jahre passiert. Also eine wirkliche grundlegende Umwälzung in der Weltordnung. Der Untertitel heißt ja auch die Geburt einer neuen Weltordnung. Sowas hat, das geht nur unter Schmerzen meistens, eine Geburt. Also da wird sich auch politisch einiges verändern. Ich habe ja drei Szenarien für nach dem Crash. Also einmal habe ich das Szenario Krieg, was leider Graham Allison von der Harvard University auch thematisiert. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Man muss zumindest drüber nachdenken, damit es nicht so weit kommt. Neuer Kalter Krieg, China, USA oder multipolare Weltordnung. Also die Weltordnung, wie wir sie jetzt haben, wird so keinen Bestand haben, sagt auch Hendrik Müller, Manager Magazin und TU Dortmund. So, und das heißt, um in diese neue Weltordnung hinüberzukommen, wird es schon gewaltig krachen, und zwar nicht nur an den Finanzmärkten, sondern das wird eben diesmal auch anders als 2008 die Realgütermärkte, die Produktionsmärkte, all das mit in Leidenschaft ziehen, in Mitleidenschaft ziehen, die Zombie-Unternehmen, die wir durch die Nullzinspolitik haben. Also diesmal wird es nicht nur ein Crash, sondern dann auch eine Rezession mit vielleicht auch depressiven Zügen.
Jetzt haben Sie gerade die Zombie-Unternehmen angesprochen. Das ist schon eine Teilantwort auf meine nächste Frage, nämlich welche Indikatoren sehen Sie und sammeln Sie und sagen, daraus leite ich das ab, dass das kommt. Mhm. Welche Dinge nehmen Sie wahr, wo Sie sagen, wenn ich mir das anschaue und das dazu und das dazu, dann entsteht dieses Bild des nächsten Crash?
Wir haben die Überschuldung natürlich, die seit dem letzten Crash deutlich gestiegen ist. Wir haben gewisse Marktsegmente, die heiß gelaufen sind, aus der ETF-Markt, der ja im Fall einer Krise auch auf einmal illiquide werden wird. Zumindest viele ETFs werden illiquide werden, von denen man da jetzt noch gar nicht das so weiß. Es wird ja auch gehypt. Wir haben Private Equity Preise, die sehr hohe Preise, die gezahlt werden, an den Aktienmärkten noch nicht. Die Anleihenmärkte natürlich mit den niedrigen Zinsen auch, aber das ist Zwangspolitik. Wir haben also partiell hochbepreiste Märkte, wenn auch nicht extrem hochbepreist. Wir haben Konjunkturrückgänge in Deutschland, in den USA. Wir haben eine gewisse Nervosität bei Donald Trump, der auf Jerome Powell eindrischt, also den Einstieg in den Ausstieg aus der Zinswende, also die Zinsen fallen wieder unter massivem politischen Druck. Wir haben nervöse Notenbanker und wir haben den Indikator gehabt im letzten Herbst, als es auf einmal natürlich sehr stark runterging. Das war ja ein Mini-Crash, nur mit einer sehr schnellen Erholung, als dann der Verbriefungsmotor an der Wall Street stoppte. Also die Märkte sind nervös, die Politik ist nervös. Wir sind am Ende auch eines langen Investitionszyklus, was Technologie angeht, was die Autobranche steht vor Umbrüchen. Also deswegen bemühen sich auch viele so krampfhaft neue Felder für Investitionen zu finden, Green New Deal und Climate Change und so weiter. Aber das lässt sich natürlich nicht auf Kommando erzwingen. Also wir haben den Versuch, wie schon seit 2008, eigentlich schon seit 1987 mit Greenspan in abgemilderter Form die Wirtschaft zum Wachstum zu zwingen. Das geht irgendwann schief. Ich muss den Zwang immer weiter erhöhen. Denn wie etliche Kollegen mittlerweile zeigen, Nullzinsen führen natürlich dazu, dass die Produktivität sinkt, weil ich mir nicht mehr so Gedanken machen muss um die Produktivität meiner Investments. Und das ist halt schon auf breiter Front passiert. Deswegen muss jetzt irgendwann das reinigende Gewitter kommen. Wann genau, kann ich natürlich auch nicht sagen.
Aber zu der Frage, wann das genau ist, da kommen wir gleich noch.
Okay,
zu. Da kommen wir gleich noch
also
zu.
Vielleicht dann doch.
Die Frage ist, lässt sich denn der Crash, den Sie da beschreiben, noch abwenden? Es scheint mir ja so zu sein, dass die Politik seit geraumer Zeit bemüht ist, nicht nur jede Konjunkturdelle auszugleichen im Vorfeld, im Sinne einer Einwand-Vorweg-Behandlung, einfach dafür zu sorgen, dass die nächste Konjunkturdelle nicht kommen kann, sondern sie versucht das auch mittlerweile anscheinend mit Blick auf die Kapitalmärkte. Mhm. Und notfalls muss dann wiederum die Notenbank dafür herhalten, noch ein neues Programm zu machen und noch mehr Zeit zu erkaufen für Strukturreformen, die dann trotzdem ausbleiben. Aber die Frage dahinter, dass wenn es das Ziel wäre, was müsste man dann jetzt tun auf politischer Ebene? Was müsste man dann tun auf Seiten der Wirtschaftsverbände, um das noch abzuwenden, was Sie da sehen? Oder ist das unausweichlich?
Naja, Sie haben es ja gesagt, man hat sich immer mehr Zeit erkauft durch immer härtere Maßnahmen und trotzdem nichts reformiert. Das fehlt. Also Daniel Stelter im Märchen vom reichen Land schreibt ja einiges auf. Also die Fiskalpolitik müsste Impulse setzen. Es ist falsch, uns tot zu sparen. Wir müssten vernünftig investieren in Infrastruktur und so weiter. Gleichzeitig gezielte Schuldenschnitte, Reorganisationen, auch teilweise Austritte aus dem Euro. Das ginge alles mit Einzelmaßnahmen, die jeweils schmerzhaft wären. Da könnte man eine Menge machen. Das passiert aber alles nicht. Von daher glaube ich, befürchte ich, dass das Ding unausweichlich werden wird.
Mhm. Jetzt kennen Sie und ich ein altes Sprichwort, das lautet, Kurse klettern in der Wand der Angst. Mhm. Und es gibt viele, die sich gerade draußen Sorgen machen und sagen, an den Kapitalmärkten, da kommen doch jetzt turbulentere Zeiten auf uns zu. Aber heißt das nicht, dass sich viele von denen dann auch schon so positioniert haben, dass sie das befürchten und dass deshalb zumindest aus einer Umallokation bis auf Weiteres kein großes Gewitter zu erwarten ist?
Ich denke, er denkt, ich denkt und dann hat man gleich ein Spiel dritter, vierter Ordnung. Also was im letzten Jahr ja passiert ist, was mich überrascht hat, ist, dass so Titel wie Nestle noch massiv gelaufen sind. Die waren für uns eigentlich ausgereizt. Da ist kein organisches Wachstum mehr oder ganz wenig und dann stiegen die
Multiples. Für letztes Jahr sprechen Sie von 2019.
Ja, für fast abgelaufen. Also die Multiples sind nochmal hochgeklettert. Das ist meine Hypothese, dass die Pensionskassen und so weiter gemerkt haben, Mensch, mit den Anleihen und so werden wir in der nächsten Phase nicht so gut dastehen. Kaufen wir doch besser noch solideste Blue Chips und das ist passiert. Wenn die Schweizer sind ein Stück vor den Deutschen, dann kämen irgendwann noch die Deutschen. Also es kann dieser Melt-Up-Boom, der gerade auf den Aktienmärkten kann, durchaus stattfinden. Also deswegen als Investor, es könnte auch immer genau andersrum kommen. Und wie stehst du da, wenn es wirklich andersrum kommt? Also diese Demut. Wir haben Liquidität, die wird uns in einem extremen Boom, in so einem Melt-Up-Boom, Performance kosten im Vergleich zu den Peers ein bisschen, die voll investiert sind. Aber wir sagen, es kann auch morgen runtergehen. Wir werden einfach vorsichtiger, aber wir partizipieren immer noch mit 75% Quote an der guten Entwicklung. Die Fonds stehen gut, sie sind gut gelaufen. Wir geben etwas Performance ab vielleicht im Vergleich zu anderen, zu ein paar anderen, aber wir sind zufrieden und wir sind gerüstet, falls es denn doch in die andere Richtung läuft.
Jetzt haben Sie eben gesagt, fünfte Woche auf der Bestsellerliste, was mich natürlich zu der Frage führt, verkauft sich Untergangsstimmung gut? Wenn Sie Weltsystem Hosse geschrieben hätten, würden Sie auch damit rechnen, dass Sie in der fünften Woche auf der Bestsellerliste sind? Sie sind ja auch nicht der Einzige, der derzeit Bücher mit ähnlichen Titeln draußen publiziert. Ich erinnere an Mark Friedrich und Matthias Weig, die dieses Buch geschrieben haben, der größte Crash aller Zeiten. Verkauft sich das gut? Wie gehen Sie mit der Kritik um, das sei profitable Panikmache?
Also im Moment findet es natürlich einen Resonanzboden. Das ist richtig, also die Leute haben Sorgen, aber die Sorgen sind ja irgendwo nicht ohne Grund. Also die Sorgen sind da, was den Abstieg der Mittelschicht angeht, was die Mietpreissteigerung, die Assetpreise angeht. Also die Sorgen sind da und nicht zu Unrecht. Und deswegen in der Tat verkauft sich das auch. Ein Hausbuch würde sich in natürlich in der euphorischen Phase viel besser verkaufen. Herr Bodo Schäfer, der hat Ende der 90er, 2000 natürlich mit seinen Büchern gepunktet, als es richtig raufging. Auch viele, die sagen, reich mit Aktien und so weiter. Aber das habe ich ja nicht nötig. Wie gesagt, ich habe zwischendurch lange war ich Bulle und ich habe 13 Jahre gewartet. Ich versuche schon mit dem Buch zu warnen. Ich bin auch mit den Kollegen im Kontakt, mit Markus Krall und Weig und Friedrich und Weig. Und auch andere haben ja geschrieben, Hom hat geschrieben, letztes Jahr schon, der Crash ist da. Also es gibt ja einige. Und ich versuche halt politikwissenschaftlich etwas tiefer, hoffentlich dennoch gut verständlich, diese Dinge darzulegen auf 530 Seiten plus 100 Seiten Anhang. So lang ist das Buch ja geworden. Mir war es ein Bedürfnis, das zu erklären. Und hat man jetzt wieder in der ARD erst versucht zu sagen, das ist ein Geschäftsmodell, da Panik zu verbreiten. Das stimmt ja einfach nicht. Kann ich auch nachweisen aus meiner Praxis. Es ist 13 Jahre her, dass ich das letzte Buch diesbezüglich geschrieben habe. Von da ist es einfach unzutreffend bei mir. Aber klar, die Stimmung ist da. Da gibt es einen Resonanzboden.
Kann man Crash-Prognosen timen? Das letzte Mal lagen sie etwa 2 Jahre davor. Wir haben gesagt, der Crash kommt. 2 Jahre später ungefähr war er da. Die Kollegen Friedrich und Weig sind in ihrem Werk anscheinend noch sehr viel konkreter geworden. Die sagen, 2023 wird es soweit sein. Bieten sie mehr oder weniger? Wie ist es? Wie kann man einen Crash timen?
Grundsätzlich kann man es natürlich nicht timen, aber so ein Buch sollte man schon ein bisschen timen. Es sollte dann irgendwann auch passieren, sonst war die Prognose natürlich nicht so wirklich richtig. Beim letzten Buch habe ich in der Tat im Vorwort geschrieben, ich kann Ihnen nicht sagen, ob das 2008 kommt, vielleicht schon 2007 oder erst 9 oder 10. Aber die stärksten Zeichen deuten auf 2008. Also ich habe es tatsächlich, I nailed it. Aber mit dem Disclaimer, es hätte auch früher und später sein können. Jetzt habe ich ja im Buch selber habe ich keine Zeit angegeben, aber ich habe auf dem Fondskongress habe ich mal gesagt, also innerhalb der ersten Amtszeit Trumps ist nicht unwahrscheinlich. Dann hätten wir noch ein Jahr, dann wären wir also früher als Friedrich und Weig. Weil natürlich sowas Trump in die Schuhe geschoben würde, auf ihn zurückfallen würde. Deswegen ist er wahrscheinlich auch sehr nervös und drischt so auf die Fed ein, um ja die letzten Reserven aus dem System zu pressen. Es würde mich nicht wundern, wenn es im Laufe des nächsten Jahres passiert. Es kann aber natürlich auch später passieren. Es kann auch gar nicht passieren, nämlich wenn die Notenbanken ihre Zwangswirtschaft, ihre Zwangsbewirtschaftung von Anleihen weiter hochfahren, dann bekommen wir ein Einfrieren der Märkte, so wie Daniel Stelter das auch beschrieben hat, eine Eiszeit, dann haben wir eine absackende Produktivität, dann geht es den Leuten nicht gut, dann sackt die Realwirtschaft weg, aber die Finanzmärkte sind ein bisschen zombie-mäßig dann insgesamt, wie man das ja auch vom griechischen Anleihenmarkt sagen kann, den man mal einfach mal ein paar Jahre vom Markt genommen hatte mit EU-Geldern. Diese Zombifizierung, diese Versteinerung, dieses Einfrieren ehemals funktionierender Märkte, das sehen wir immer weiter. Der Trend weg von Börsen hin zu Private Equity, zu Club Deals, die Ausdehnung der Börsenaktivität, das ist ja eine Gesamttendenz. Also es kann auch sein, dass es gar nicht so crasht, aber sich festfährt.
Es gibt ja den einen oder anderen Volkswirt, wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten, der sagt, könnte ja auch sein, dass wir jetzt eigentlich das Bewertungsniveau haben, auf dem wir noch jahrelang bleiben werden und es gibt nur die quasi dann durch die Produktivität gesicherten Dividenden aus den Aktienmärkten, aber dass wir uns vielleicht um das Niveau herum, wo wir jetzt sind, lange Zeit bei höherer Volatilität bewegen. Halten Sie das für möglich statt großer Crash?
Theoretisch ja, aber auch dann wären wir ja im jetzigen System, da würde ja nicht viel passiert, also mit den niedrigen Zinsen, der Zwangsbewirtschaftung, der fallenden Produktivität, die würde ja weiterfallen, also würde uns dann realwirtschaftlich trotzdem irgendwann einholen. Es ist ja nicht so wie dann zwischen 2000 und 2011, 12, als nach dem Crashplatzen der Technologieblase hatten wir auch im Prinzip eine lange Seitwärtsbewegung. Aber da hat man schönes Wachstum noch durch Globalisierung, durch IT. Diese Impulse sehe ich nicht. Das heißt, wir hätten eingefrorene Märkte, aber eine nicht besonders wachsende, vielleicht sogar schrumpfende Wirtschaft. Dazu den Aufstieg Chinas, den Abstieg der USA, die geopolitische Rivalität. Also Theoretisch ist denkbar. Ich glaube aber, dass dann die größeren Faktoren, die ich beschreibe, das Spiel neu mischen würden.
Jetzt müsste es aber ja fair sein. Jetzt haben Sie den allen schlaflose Nächte bereitet, die Ihr Buch lesen. Da wird natürlich unweigerlich die Frage kommen, was kann ich denn als Anleger tun? Mhm. Das heißt, was raten Sie den Anlegern vor dem Hintergrund Ihres erwarteten Szenarios zu tun? Mhm. Sie sind ja jemand, der nicht nur Theoretiker, sondern auch Praktiker ist. Mhm. Was machen Sie in Ihrem Fonds? Mhm. Müsste ja eigentlich so ein bisschen das Denken des institutionellen Anlegers sein. Richtig. Ich mache mein Buch zu. Das war bis hier eine schöne Hosse. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon im nächsten Jahr passiert, ob es im übernächsten Jahr passiert. Wie soll ich mich denn positionieren? Vielleicht nehme ich ja die nächsten 100%, die noch kommen, nicht mit.
Also wir sehen uns ja als Vermögensverwalter, obwohl wir als Aktienfonds klassifiziert sind durch das neue Reglement. Wir können natürlich dann auch bis zu 40-45% Anleihen gehen oder Liquidität. Ich habe es ja eben schon angedeutet.
Sie können auch derivativ absichern und das haben zwar Aktien, aber hätten eine niedrigere Quote.
Das tun wir ja nicht, weil wir rein nach dem Reinheitsgebot vorgehen. Wir wollen puristisch sein. Wir wollen diese Wetten, die sehr getimt sind, die auch Rendite fressen, nicht machen. Das heißt, wir nehmen eine gewisse Volatilität in Kauf, stellen aber uns strategisch schon ein. Sind also nicht mehr 100% dabei. Und so würde ich das auch einem Privatanleger sagen. Also kann natürlich den Fonds machen oder einen ähnlichen Fonds. Sonst würde ich auf jeden Fall am Aktienmarkt dabei bleiben. Bisschen Reserve, nach Möglichkeit auch international diversifizieren. Nicht alles im Euroraum, da bieten sich zwei Länder im Süden an. Natürlich alles steuerehrlich und legal, aber ich würde nicht alles in einer Jurisdiktion halten. Und bin Aktienfan, wir finden immer noch viele gute Aktien. Wir haben gerade wieder, vor einem Jahr oder so, eine englische Kette für Tiernahrung und Tierpflege und Tierwellness, Pets at Home haben wir gekauft. Die haben jetzt schon sich fast verdoppelt und jetzt melden sie gute Zahlen. Die waren in der Umstrukturierung. Sowas findet man immer mal wieder. Und das ist dann die Arbeit des Stockpickers, die auch unabhängig von den makroökonomischen Überlegungen funktionieren kann. Und halt ein bisschen Edelmetalle gehören auf jeden Fall auch dazu.
Mhm. Sind Aktien vielleicht neben Edelmetallen der beste Schutz und es kommt auch in Ihrem Crash-Szenario an den Rentenmärkten zu viel größeren Katastrophen als an den Aktienmärkten? Denn wir haben ja irgendwann uns auch mal darüber unterhalten, dass es ja eigentlich ganz schön ist, wenn alle paar Jahre mal ein Crash kommt, weil dann kann man Sachen ja wieder billiger kaufen. Setzt voraus, dass man auch eine Kasse errichtet hat. Was ist dann in der Kasse der beste Schutz?
Also Aktien sind in der Tat natürlich im Crash auch gut, weil wir ja zu viel Geldforderungen auf der Welt haben. Die Aktien sind in den Händen großer Instis, in den Händen großer Vermögen, haben eine gute Lobby, also die Lobby der Aktienbesitzer ist gut. Da wird die Sondersteuer eher als Hypothek auf die Immobilien eingetragen oder dann gibt es höhere Negativzinsen. Also der Staat holt sich wahrscheinlich von den Aktienbesitzern zuletzt. Gut, in Deutschland gibt es jetzt zwar eine Diskussion darüber. Edelmetalle, ja, und Kasse, ja, muss man wahrscheinlich auch streuen. Also wir haben es zumindest gemacht, wir haben Franken, wir haben ein paar Dollar, wir haben auch Euros, also dass wir da einfach ein bisschen diversifiziert sind.
Illiquiditätsszenarien könnten wir aber auch bei Nebenwerten sehen. Heißt das, dass Sie eher in große liquide Standardwerte gehen? Gerade bei Ihrem Hundebetreuer klang das nicht unbedingt so.
Nein, das ist kein ganz großer, aber der ist jetzt auch nicht so klein. Also der ist etabliert, hat eine Historie, das Geschäft läuft. Da ist uns auch egal, wenn der illiquide ist. Also wir haben ja Reserven. Man muss natürlich schauen, dass man die Position nicht zu groß hat, dass man nicht gezwungen wird zu verkaufen. Darauf achten wir. Wir gehen zum Teil in die Großen, die noch Wachstum aufweisen. Also auch klassische Technologietitel, die auch nie immer noch wie Alphabet sind wir immer noch dabei, die sind nicht zu teuer. Und dann aber auch in Mittelständler, die Wachstum aufweisen. Deutsche DAX-Titel sind wir sehr vorsichtig, da sehen wir es ähnlich wie der norwegische Staatsfonds. Sobald die Firmen in Deutschland eine gewisse Liga erreicht haben, wo sie global mitspielen, fehlt ihnen der Rückhalt durch die deutsche Regierung. Also die Amerikaner unterstützen ihre Unternehmen, die Chinesen ihre. Unsere haut noch auf die eigenen Unternehmen drauf. Das ist keine besonders gute Ausgangsposition. Also bei DAX-Titeln sind wir sehr vorsichtig. Bei Mittelständlern, die gutes Wachstum aufweisen, machen wir schon mal was. Und wir haben eine Mischung aus halbwegs moderat bewerteten Wachstumsunternehmen, also jenseits eines 30er KGVs gucken wir uns eigentlich ungern an, und aber auch cashflow-starken Dividendenzahlern, sodass wir da eine solide Mischung haben.
Jetzt hatte ich den Podcast ja überschrieben mit Weltsystem Cash, Doppelpunkt Cassandra ruft, Fragezeichen. Cassandra, wissen wir, im Kampf um Troja, die Tochter des Königs Priamos, die wahrsagt, was passiert, aber keiner schenkt ihr Glauben, weil die Götter dafür gesorgt haben, dass das so ist. Fühlen Sie sich ein bisschen als die Cassandra, auf die vermutlich keiner hören wird? Und Sie können am Ende vielleicht sagen, Sie haben recht gehabt, aber ist das so ein bisschen so eine Cassandra-Situation, wenn man ein solches Szenario an die Wand wirft?
Das ist es. Und nach meinem ersten Buch hat das tatsächlich jemand so geschrieben. Da war aber dann die Krise 08 noch nicht da. Und das Buch hat sich trotzdem ganz gut verkauft, auch schon vorher. Die Überbringer schlechter Nachrichten sind ja nie so ganz beliebt meistens. Also ich weiß auch nicht, ob es eine
die
gute...
Die brauchen schnelle Pferde, heißt das.
Brauchen schnelle Pferde oder wie Sie sagen, man kann natürlich an der Panik Geld verdienen. Das tun wir aber im Fonds ja nicht, sondern wir machen ganz normales, hoffentlich sehr solides Kapitalmarktmanagement. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt auf ein Thema da setzen. Dann kommt noch das dazu, dass der Mensch gerne in der Wohlfühlblase ist und die kognitive Dissonanz. Also in der Tat... das Buch hat jetzt bei einem ARD-Rezensenten sogar Ekel ausgelöst, sagt er selber, hat er im ersten gesagt, aber er hat es gar nicht gelesen. Er hat nur was gelesen mit Migrationsströmen. Das Buch geht gar nicht um Migration. Es geht ums Welt, es geht um die Geopolitik, es geht um die Mittelschicht, es geht um das Weltfinanzsystem. Also ungute Nachrichten, also man kriegt schon auch Gegenwind, indem red die Dinge nicht schlecht, ist doch eigentlich alles ganz gut. Du schaffst das Problem erst durch solche, aber so sehe ich es natürlich nicht. Ich denke, man muss offen, auch wie Daniel Stelter im Märchen vom reichen Land, über die Missstände sprechen, über die Probleme, muss sich dem auch stellen, damit man eine Chance hat, überhaupt daran was zu ändern.
Die Literaturempfehlung können wir uns an dieser Stelle, glaube ich, schenken. Dieser Podcast war eine Literaturempfehlung, wenn man so will, von Ihnen. Nutzen wir diese letzte Minute vielleicht dazu, dass Sie uns sagen, wie lange Sie gebraucht haben, um das Buch zu schreiben und was Sie glauben, wie lange ein interessierter Leser braucht, um es zu lesen.
Also ich habe 4 bis 5 Monate dran geschrieben. Es hat natürlich vorher lange in mir gereift. Also wenn ich schreibe, schreibe ich ziemlich schnell und flüssig. Lesgeschwindigkeiten sind sehr individuell. Das Gute am Buch ist, dass es sehr klar gegliedert ist, dass ich also mir die beiden Europa-Kapitel rausnehmen kann oder ich kann mir das Weltfinanzsystem-Kapitel rausnehmen, ich kann mir das China-Kapitel rausnehmen. Also ich kann es wirklich kapitelweise lesen, auch weglesen. Wenn man es durchliest, wenn man schneller Leser ist, braucht man schon 3-4 Tage, würde ich sagen. Da muss man schon schnell lesen. Wenn man es so nebenbei liest, vielleicht 2 Wochen.
Herr Otte, schön, dass Sie da waren. Meine Damen und Herren, ich weise nochmal darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, podcast@fondsgedanken.de. An dieser E-Mail-Adresse können Sie gerne Anregungen zu dieser Sendung oder zu kommenden Themen, Vorschläge einreichen. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind und sage hier heute aus dem ABC-Tower verabschiede ich mich mit einem Kölschen. Tschö.